Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Es ist wirklich schöner, bei Helligkeit in eure Gesichter zu gucken. So sehe ich ein bisschen mehr als gestern, wo alles dunkel war. Für die, die erst heute dazu gestoßen sind, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Also ich heiße Ute Horn, bin seit 42 Jahren verheiratet mit Thomas Horn. Wir beide haben uns im Medizinstudium kennengelernt, haben 5 Jahre zusammen die Bank gedrückt, 5 Jahre immer gesehen, jede Prüfung gemeinsam gemacht. Wer ist besser, wer ist schlechter? Von Anfang an lag so ja, das Vergleichen über unserem Leben, über unserer Ehe. Wir haben festgestellt, wir können gut miteinander lernen und so wurde die Idee geboren, Doppelarztpraxis, 2 Kinder. Wir kamen beide aus Arzthaushalten, von daher war das naheliegend. Beide Eltern hatten eine Arztpraxis, die eine Hausarztpraxis war und so hätten wir uns fast aussuchen können, welche Praxis wir übernehmen. Aber aus diesen Plänen, die wir so hatten, wurde nichts. Wir sind dann beide nicht Hausärzte geworden, sondern Hautärzte. Ist ein kleiner Unterschied, ein S statt ein T. Und ja, wir haben auch keine Arztpraxis gegründet, sondern mein Mann wurde Oberarzt an der Hautklinik in Krefeld, wo wir leben. Das ist fast an der holländischen Grenze, 1/2 Stunde bis zu den Niederländern. Dort leben wir und mein Mann wurde Oberarzt und das ist er immer noch. Er operiert sehr viel und sehr gerne und ist ein Mensch, der immer wieder neue Herausforderungen braucht. Und das hat er in diesem Beruf, in dieser Stelle auch gehabt, wo er immer wieder neu zur Fortbildung gefahren ist oder nach Kanada oder da oder dort. Und ich bin nach der Geburt des 2. Kindes zu Hause geblieben, auch weil ich eher mit dem Facharzt angefangen habe, weil er noch zur Bundeswehr musste. Ja, aber dann haben wir uns, wie gesagt, nicht niedergelassen, sondern wir haben 7 Kinder bekommen. 1 Tochter und 6 Söhne, die jetzt fast alle aus dem Haus sind. 1 Sohn ist noch da. Und mittlerweile bin ich auch schon 3-fache Schwiegermutter und 4-fache Großmutter. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, Vorträge zu halten, anfangs mit meinem Mann zusammen zum Thema Ehe. Und dann ist er aber nicht weiter mit eingestiegen, als ich zu dem Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität für Teenager von Gott gerufen wurde und dann in Schulen ging, was ja auch zeitlich nicht so gut möglich war. In Gemeinden am Wochenende hätte er noch mitfahren können, aber er sagt, nee, das ist irgendwo nicht so auf meinem Herzen. Und von daher habe ich dann weiter Vorträge gehalten, habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Da habe ich auch einige von mitgebracht. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt wieder referieren darf. 2 Jahre hat Corona immer wieder einen Strich durch meine Rechnung gemacht und durch die Angebote. Und ich weiß noch, einmal habe ich 3 Absagen an einem Tag gekriegt und da habe ich wirklich geweint. Da habe ich gedacht, boah, das ist wie mit 200 gegen eine Wand gefahren. Und von daher ist mir das sehr, sehr kostbar, dass ich jetzt hier vor euch sein darf. Gestern haben wir angefangen mit den Motivationen menschlichen Handelns. Wir haben uns mit dem Stolz beschäftigt und geguckt, wo der vielleicht auch in unserem Leben so seine Spuren hat, ob sich Stolz verändert hat von dem, wie man früher über Stolz gesprochen hat, was die Bibel über Stolz redet. Das Handout habt ihr und es wird auch aufgenommen, sodass man es auch später sonst nachhören könnte. Heute Morgen wollen wir uns mit 2 Themen beschäftigen, einmal mit dem Neid und danach in dem nächsten Vortrag mit dem Zorn. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand ist das Thema gesamt über dieser Reihe, aber auch ganz besonders natürlich heute zu dem Thema Neid. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt habt. Ich nehme an, jeder hat in den Spiegel geguckt. Ob ihr freudig überrascht wart und euch begrüßt habt und gesagt habt, boah, schön, dass du heute Morgen aufgestanden bist. Jetzt wasche ich dich und pflege dich und mal sehen, was der Tag bringt. Oder ob ihr sehr kritisch miteinander umgegangen habt, nur geguckt habt, haben wir einen neuen Pickel oder ein neues weißes Haar oder eine Falte. Oft sind wir ja die größten Kritiker. Und ich habe mich gefragt, wann der Mensch das eigentlich verliert, gerne in den Spiegel zu gucken. Denn wenn ich Kinder sehe, mit welcher Freude die in den Spiegel gucken und sich entdecken und winken und wirklich total überrascht sind, dass da noch jemand ist, der dann auch reagiert. Und die meisten Kinder gucken gerne in den Spiegel und lachen und freuen sich. Aber irgendwann scheinen wir das zu verlieren. Irgendwann kommt Neid in unser Leben. Wenn wir das nächste schon mal angucken von diesem Goldfisch, ja, oder heute Morgen haben wir das ja auch schon gespielt bekommen, Neid scheint irgendwo immer dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich habe auch so viel Klavier gelernt und so viel Gitarre in meinem Leben versucht zu spielen. Ich habe es nie hingekriegt. Und wenn ich dann hier diese wunderbare Lobpreisband sehe, da muss man schon aufpassen, dass man nicht auch neidisch wird und sagt, oh, das hätte ich aber auch gerne. Wie entsteht denn Neid im Allgemeinen? Also es gibt mehrere Gründe. Drei davon möchte ich nennen. Das erste ist natürlich durch Vergleichen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Vergleichen. Es gibt eine gesunde Art, sich zu vergleichen. Ja, wenn ich sage, auch was die kann, das kann ich auch. Und es spornt mich an, das gleich zu leben. Oder wenn ich euch sage, dass ich halt angefangen habe, Niederländisch zu lernen. Und du sagst, boah, wenn die das in ihrem Alter hat, dann werde ich das ja wohl hier 20 Jahre jünger auch noch hinkriegen. Ja, dann spornt dich das an und dann ist das gut. Vergleichen ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber es gibt leider eine ungesunde Art, sich zu vergleichen. Dann falle ich immer vom Pferd, ich bin immer die Schlechtere, ich kann immer weniger, ich habe weniger. Und das macht dich letztendlich krank. Das ist dann die Vergleichsfalle, in die wir reintappen. Wir denken niedrig von uns und damit legen wir auch die Hände in den Schoß und sagen, ich kann es ja sowieso nicht. Das zweite ist Konkurrenzdenken. Ja, von klein auf behandeln wir die anderen Menschen auch als Konkurrenten. Wir kämpfen. Sie sind wie Feinde, sie sind wie eine Bedrohung. Wir kämpfen gegeneinander um bessere Noten, um einen Partner, um eine Stelle, um Anerkennung, auch Dienste vielleicht in der Gemeinde sogar. Ellenbogentechnik ist gefragt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wir fördern nicht den anderen, sondern wir halten ihn bewusst klein, damit er nicht groß herauskommt. Mein Mann würde jetzt sagen, das ist Aufstützen im Strafraum, dass ich höher komme als der andere. Ich habe mal einen Mann gefragt, der Informatiker war, der jetzt um die 50 ist. Ich sage, sag mal, hast du eigentlich Angst, dass die Jüngeren dir jetzt deinen Platz hier wegnehmen? Und er sagte, nein, das kann nicht passieren. Ich habe nie jemand anderen was beigebracht. Ja, also ich habe die anderen schön klein gehalten. Ich habe mir immer was behalten, damit ich in der Firma immer noch der ist. Das kann nur der Herr so und so. Das ist Konkurrenzdenken. Ja? Den anderen bewusst nichts sagen, ihm nichts beibringen, weil er könnte ja besser werden. Und das Dritte, was uns in diese Falle oft hineinbringt, ist Minderwertigkeit. Ich beobachte mich, ich gucke mich an. Eigentlich sollte ich ein Geschenk an die anderen sein. Und jeder weiß eigentlich, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Wir können nicht alles. Und wir brauchen den anderen auch. Aber wir haben im Laufe der Zeit vielleicht auch immer wieder Etikette bekommen, das kannst du nicht und das kannst du nicht. Wir haben Ablehnung erlebt, sodass wir im Laufe der Zeit ein schlechtes Selbstwertgefühl von uns haben. Und das ist was, was wir angucken müssen. Und vielleicht sagt jetzt jemand, nö, also ich habe da gar nichts mit zu tun, aber ich muss sagen, ich war schon fertige Ärztin, ich hatte schon einen Doktortitel, ich war verheiratet und hatte Kinder und habe immer noch mit Anfang 40 in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Ute, du bist dumm, aber fleißig. Mit Fleiß kommt man ganz schön weit im Leben. Aber tief in mir war dieses, ich bin dumm. Warum? Ich habe ein Leben lang kämpfen müssen, um gute Noten zu kriegen und hatte immer das Gefühl, die anderen, die machen das mit Leichtigkeit und ich muss mir alles ganz mühsam erkämpfen. Ich bin eben dumm. Ja, aber mit Fleiß kommt man weit. Und viele Etiketten haben wir an uns. Vielleicht sagst du, ich kann kein Mathe. Aber was ist, wenn ich kein Mathe kann? Dann übe ich nicht, dann trainiere ich nicht und ich werde immer auf diesem Stand bleiben. Bei mir ist das so, ich habe keine sehr gute Orientierung. Du drehst mich dreimal im Kreis rum und ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist die Toilette oder so. Ja, während mein Mann eine sehr gute hat. Also wenn ich mich mit meinem Mann ins Auto setze, dann schalte ich meinen Verstand ab. Dann denke ich nicht mehr drüber nach, wie komme ich von A nach B. Sind wir schon 10-mal hingefahren und er sagt, das müsstest du doch langsam auch mal alleine hinkriegen. Ich sage, tut mir leid, Thomas, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also ohne Navi bin ich absolut aufgeschmissen. Ja, ich glaube, meine Vortragstätigkeit wäre schnell beendet gewesen, wenn es nicht zum Glück dieses Navi gegeben hätte. Weil es war immer echt heftig für mich, irgendwo hinzukommen. Also jeder hat diese Flecken, was er nicht so gut kann, aber du kannst dich da auch fest dran fahren und sagen, gut, dann trainiere ich das auch nicht, kann ich eben nicht. Aber ich glaube, jeder kann besser werden im Laufe der Zeit und es ist gut hinzugucken und wo du dich selber auch demontierst und welche Etiketten noch du an dir hast, wo du alle sagst, kann ich nicht. Meine Mutter hat mal gesagt, da war ich 6, 7, habe ein Lied gesungen, da sagt sie, oh, ich hoffe, du gehst niemals in den Kirchenchor, du singst ja sowas von schief. Was habe ich gemacht? ich ging in keinen Chor, weder in der Schule noch sonst. Als ich Kinder kriegte, ist ja eigentlich üblich, dass man Kinderlieder singt. Ne? Habe ich gedacht, oh Mann, meine armen Kinder, ich kann ja nicht singen. Aber irgendwann habe ich doch angefangen zu singen. Der Mond ist aufgegangen, was man so Kindern singt. Und eine Frau hörte mir mal zu und sagte, boah, was kannst du schön singen? Ich sage, was? Ich? Nee, ich kann nicht singen. Hat meine Mutter immer gesagt, ich kann nicht singen. Ja, und wir halten dieses Etikett fest. Und vielleicht ist heute auch das, dass Gott euch zeigen kann, aber halt das nicht fest. Und du kannst weitergehen, du kannst es auch lernen. Man kann auch heute noch Dinge lernen, die man vielleicht früher nicht konnte. Ich habe euch noch eine jüdische Geschichte mitgebracht von zwei Ladenbesitzern. Zwei Ladenbesitzer können immer sehr gut sehen, was der eine verdient, was der andere an Erfolg hat. Und eines Tages kommt ein Engel zu den Ladenbesitzern zu Besuch und sagt jedem, unabhängig voneinander, ich möchte dir gerne ein ganz großes Geschenk geben. Du kannst bitten, um was du willst. Die einzige Bedingung ist, dass der Nachbar das Doppelte bekommt. Es ist eine jüdische Geschichte und die Juden, die sind oft sehr krass. Und die Ladenbesitzer haben darüber nachgedacht. Der Engel sagt, ich komme jeden Tag zu der gleichen Zeit wieder und frage jeden von euch, was er bereit ist oder was er haben möchte. Und es vergingen 5 Tage und die Ladenbesitzer wussten nichts, was sie für sich wünschen wollten. Und am 6. Tag ging er dann zu dem einen Ladenbesitzer und da sagt er, mir ist jetzt was eingefallen. Oh, sagt der Engel, bitte, was möchtest du haben? Und er sagte, ich möchte auf einem Auge blind sein. Ich möchte auf einem Auge blind sein. In der Psychologie hat man mal Untersuchungen gemacht und hat gesagt, okay, du könntest eine Gehaltserhöhung von 100 Euro kriegen, aber ich sage dir, alle anderen werden 200 kriegen. Möchtest du 100 haben? Und die meisten Menschen haben gesagt, nein, dann will ich keine 100 haben, wenn der andere dafür 200 kriegt. So tief ist das irgendwo in uns drin, dieses Neidsein. Ach, ich habe dich wirklich überfordert mit dem Vergleich und dem Konkurrenzdenken und dem Minderwert. Ich habe es irgendwie falsch gemacht. Tut mir leid, dass ich den Ladenbesitzer jetzt erst genommen habe. Ja, es gibt verschiedene Phasen im Leben und wir wollen die mal ein Stück weit durchgehen. Unter Geschwistern, wenn du Geschwister hast, viele von uns wünschen sich Geschwister, aber oft ist das auch mit Neid verbunden. Ne? Man kann sehr gut vergleichen, was der eine kriegt, was der andere kriegt. Man spricht auch von Futterneid, ja? Also eine Torte auf den Tisch und jeder denkt, hoffentlich kriege ich genug. Kampf um die Liebe der Eltern ist ganz klar unter Geschwistern, aber auch der Geschlechterneid. Ne? Junge, Mädchen, wie wird das behandelt? Es gibt 2 Prinzipien, die der Mensch in seinem Leben erlebt. Das eine ist das Gleichheitsprinzip oder Ampelprinzip oder auch Mutterprinzip. Was heißt das? Alle Menschen sind gleich, alle Menschen werden gleich behandelt, versorgt, gepflegt. Es gibt keine Ausnahmen. Die Ampel zum Beispiel behandelt alle gleich. Egal, ob du mit einem Ferrari da ankommst oder einem Fahrrad oder einem Dreirad, ja, du musst von der roten Ampel musst du halten. Egal, ob der Bundespräsident kommt oder ich daherfahre, die Ampel sagt rot und ich muss halten, sonst könnte es passieren, dass ich einen Knollen kriege. Jeder Mensch hat vor Gott den gleichen Wert und auch vor unserem Staat. Das ist im Grundgesetz Paragraph 1 festgehalten, das Gleichheitsprinzip. Man nennt es eher Mutterprinzip, weil man denkt, die Mutter, die versucht auch immer alles gerecht zu machen, dass jeder das Gleiche kriegt, während der Vater eher vielleicht der Herausforderer ist. Und das andere Prinzip ist das Gaben- oder Vaterprinzip. Jeder ist anders, jeder hat eine einzigartige Gabenkombination. Also hier wird zum Beispiel, der Lehrer gibt den Leuten, den Tieren hier den Auftrag, dem Elefanten, genau wie mit dem Vogel, kletter jetzt auf den Baum. Wer als erstes oben ankommt, hat gewonnen, kriegt die beste Note. Ja, daran sieht man schon, der Elefant wird wahrscheinlich sehr große Mühe haben, da oben anzukommen. Der Vogel, jups, ist er oben. Und das ist was, was wir im Leben natürlich auch erleben. Es gibt unterschiedliche Gaben. Wir sind nicht alle gleich begabt. Und wir werden auch nicht alle gleich gefördert. Mal ist es der, der am wenigsten kann, mal ist es der, der am meisten kann. Durch das Gabenprinzip lernt der junge Mensch, dass er eine einzigartige Persönlichkeit ist und dass er Mut bekommt, ein Individuum zu werden. Ich darf anders sein. Wichtig ist, dass ich dafür Bestätigung kriege von Autoritätspersonen, von Eltern, von Lehrern, von Pastoren, jemand, der mich beurteilt. Wenn der junge Mensch in seiner Entwicklung, ich zu werden, nicht bestärkt wird, dass er andersseitig kann, dass er anders sein darf, dann möchte er die Anerkennung der Gleichaltrigen um fast jeden Preis. Er ist dann abhängig von den Gleichaltrigen und verleugnet sich selbst. Er will nicht auffallen, er will einer von ihnen sein. Klickendenken ist gerade in der Pubertät sehr wichtig. Und er tut dann Dinge, um anderen zu gefallen, obwohl er es eigentlich nicht will. Ein schönes Beispiel ist, ich bin eigentlich überzeugt, dass ich Rauchen nicht möchte, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, aber um in die Clique dazu zu kommen, tue ich es. Weil ich nicht gestärkt bin, eine eigene Persönlichkeit zu sein und zu sagen, ich stehe dazu. Ja? Ich stehe dazu, dass ich das nicht tue. Das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Wir haben das nächste Bild, das ist ein bisschen ein lustiges Bild. Ne? Erkennen wir an, dass andere besser sind. Ne? Der eine hat ganz klar gewonnen, ist Erster, der andere Zweiter und der Dritte sagt, pff, ihr könnt mich mal. Ne? Nein, ich stelle mir hier zwei Kisten auf und dann bin ich noch größer als ihr. Ich glaube, es ist schwer, dieses Aushalten, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Jedenfalls, ich weiß, dass ich da in der Schule ganz große Mühe hatte, dass ich immer dachte, boah, ich lerne einen ganzen Nachmittag ein Gedicht auswendig und trotzdem, wenn ich dann vor der Klasse stehe, kriege ich es nicht hin und alle lachen mich aus und jeder denkt, die hat natürlich nicht gelernt, aber ich habe 3 Stunden gelernt. Ich kann einfach nicht gut auswendig lernen. Bis heute macht mir das so eine Mühe. Ich würde so gerne die ganze Bibel auswendig können. Ich habe so oft Psalmen auswendig gelernt und ich kann sie nicht wortwörtlich, ich kann sie sinngemäß. Ganz viele Bibelstellen leben in mir, aber ich kann sie nicht wortwörtlich sagen und ich habe darunter gelitten ohne Ende. Und ja, und ich habe oft das Gefühl gehabt, anderen, denen fällt das so zu. Meine Tochter, die liest sich eine Seite durch und kann die auswendig sagen. Und ich denke, das gibt's ja gar nicht, was die an Liedtexten in sich hat und so. Und das fällt mir echt schwer, dazu zu stehen, dass es einfach nicht meine Gabe ist. Und so denke ich, wird im Kindergarten, in Schule, immer wieder kommt dieses Ranking. Wer ist besser, wer ist schlechter? Ja, Mädchen werden mal bevorzugt, im Moment sagt man, ne, in den Grundschulen und so, oder überhaupt das Schulsystem ist viel mehr auf Mädchen aufgebaut, weil die fleißig sind und ja, die Jungen, die mögen einfach nicht lesen und dann Bücher durchlesen und dann Zusammenfassungen machen, während die Mädchen das sehr gut können. Die Medizin wird immer weiblicher, warum? Weil immer mehr Mädchen schaffen die 1,0 bis 1,9 und Jungen werden abgehängt und schaffen es einfach nicht. Also wir haben mittlerweile 60-70% Ärztinnen und keine Ärzte mehr, obwohl die Ärzte so gut das machen könnten, die jungen Männer, aber sie schaffen einfach die Noten nicht in der Schule und damit können die Jungs sagen, boah, wir sind so benachteiligt, das ganze Schulsystem ist im Moment so auf Frauen ausgelegt. Früher war es anders, da haben die Mädchen gesagt, wir sind benachteiligt, jetzt haben sie so massiv aufgeholt und es wird wohl immer dieser Geschlechterkampf sein und auch dieses, wer ist besser, wer ist schlechter. Und so geht es durch unser ganzes Leben im Beruf, gucken wir, wer verdient mehr, wer verdient weniger, wer tut mehr und wir sehnen uns eigentlich nach Gerechtigkeit, die es aber leider in dieser Welt so nicht gibt. Das, was mir in dem Ganzen mal geholfen hat, ist, dass ein Volkswirt mir mal gesagt hat, ja, ich habe eine Doktorarbeit gemacht zum Thema Gerechtigkeit, aber wie soll ich es machen? Soll ich nach der Ausbildung bezahlen? Soll ich nach der tatsächlichen Tätigkeit bezahlen? Soll ich nach Gesundheit, Krankheit bezahlen? Soll ich einem Single weniger geben als einem Vater mit 7 Kindern? Was ist gerecht? Es gibt es nicht. Wir müssen es nur ungefähr kriegen, was hin, aber auf keinen Fall, dass es ganz gerecht ist. Ich habe einen sehr interessanten Ausschnitt gelesen, dass ein Mann, der Professor war, gesagt hat, ich bin jetzt auf ein Klassentreffen gefahren. Vor dem Klassentreffen auf dem Hinweg habe ich mich gefreut auf die Einzelnen. Ich war glücklich in meinem Beruf, mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern. Es war alles prima. Und dann bin ich auf das Klassentreffen gefahren. Und ich bin komplett unzufrieden nach Hause gefahren. Weil wir waren alle auf der gleichen Ebene sozusagen mit dem Abitur. Und jetzt habe ich gesehen, nach 30 Jahren, was ist aus dem geworden, was ist aus dem geworden, wie viel Geld hat der, wie viele Kinder hat der, was hat der erlebt. Und ich habe festgestellt, ich bin höchstens im unteren Drittel. Ich bin so unzufrieden nach Hause gefahren. Ein Klassentreffen ist ein sehr gefährliches Ding. Ich habe hier mal das Bild, neugierig auf die Falten der anderen, ne, wenn Frauen dann nach 10, 20, 30 Jahren. Und meine Tochter sagte, Mama, zu Klassentreffen gehen nur die Erfolgreichen. Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagt sie, überleg dir mal, was wird auf Klassentreffen gefragt? Wie hoch bist du schon auf der Karriereleiter geklettert? wie viel verdienst du, bist du verheiratet, hast du Kinder. Und wenn du alles das nicht hast, dann gehst du nicht auf Klassentreffen. Auf Klassentreffen gehen nur die Erfolgreichen. Aber wie gesagt, es kann gefährlich sein, auf Klassentreffen zu gehen, weil man sich so gut vergleichen kann. Alle haben den Hauptschulabschluss, alle haben den Realschulabschluss, alle haben das Abitur. Und du kannst gucken, nach 10, 20, 30 Jahren, wie hat sich das alles entwickelt. Wobei ich für mich sagen muss, dass der Schlüssel eigentlich ist zur Zufriedenheit, wenn du versöhnt bist mit deinem Leben, so wie es gelaufen ist. Als unser mittlerster Sohn Josua für ein Jahr Austauschschüler war, kam er zurück und hat gesagt, Mama, ich habe viel über dich nachgedacht. Und ich dachte schon, oh, was kommt da? Und dann hat er gesagt, Mama, du hast Medizin studiert, du hast einen Facharzt gemacht, du hast einen Doktortitel gemacht. Und dann bist du zu Hause geblieben, um 7 Kinder großzuziehen. War das kein Fehler? Bist du da nicht unendlich traurig drüber? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Josua, ich war unglaublich gerne Ärztin und ich hätte das sehr, sehr gerne mein Leben lang gemacht. Aber es war ein Vorrecht, euch 7 Kinder großziehen zu dürfen und euch begleiten zu dürfen ins Leben. Und ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Und er sagte, da bin ich aber froh, Mama, dass du das jetzt nicht bereust. Und ich glaube, das ist die Kunst, zufrieden zu sein mit dem Weg, den man gegangen ist. Auch wenn man vielleicht manchmal auch schielt und sagt, na, das andere hättest du auch gerne gemacht. Und gerade wenn dann alle Kinder aus dem Haus sind, dann denkst du auch, okay, mein Zug ist jetzt vielleicht abgefahren, noch Oberärztin, Chefärztin zu werden oder noch eine Praxis aufzumachen. Aber es ist einfach so. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt keine Kinder hätte kriegen können, weil ich krank bin oder weil ich unfruchtbar bin oder was, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Gott, hier hast du meinen Beruf, ich will ihn nicht. Gib mir bitte ein Kind. Und jetzt habe ich relativ leicht Kinder gekriegt und jetzt sage ich, jetzt will ich aber auch noch das haben und das und das und das. Also versteht mich bitte nicht richtig, ich bin nicht dagegen, dass eine Frau arbeitet. Aber ich glaube, es ist wichtig, mit dem zufrieden zu sein. Auch mit dem zufrieden zu sein, wenn du gearbeitet hast und vielleicht nur einen Teil Zeit mit deinen Kindern verbracht hast oder dein Mann zu Hause geblieben ist und du bist arbeiten gegangen und die Kinder vielleicht eine engere Beziehung zu deinem Mann haben. Auch das muss man halt dann einkalkulieren und für sich dann auch annehmen und sagen, ja, es war so. In unserer Ehe war es vielleicht so, dass der Mann der ist, der einen besseren Draht zu den Kindern hatte. Wenn du ins Mittelalter und ins Alter kommst, kannst du auch sehr gut vergleichen. Ne? Vielleicht bist du gerade geschieden oder verwitwet und die andere hat aber noch ihren Mann und du wirst wieder neidisch. Ja, die Kinder der einen geraten gut, der anderen haben im Moment Probleme. Neid kommt hoch. Warum ist es bei mir so? Warum ist es bei anderen anders? Oder wenn ich alt werde, ja, die einen sind krank, die anderen, die fahren durch die ganze Welt, können sich das leisten. Ich bleibe zu Hause, ich bin krank oder ich habe einen kranken Mann oder... Es bleibt so. Wir müssen uns letztendlich gegen Neid entscheiden, weil sonst macht er uns krank. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich gedacht, also Neid kenne ich überhaupt nicht. Neid kenne ich nicht. Zorn ja, aber Neid kenne ich nicht. Und das habe ich ja gestern Abend schon erzählt, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, aber du weißt, viele von uns, ich auch, habe blinde Flecken und ich sehe vielleicht nicht richtig, was du siehst. Und ich bitte dich jetzt, zeig mir, wo ich in meinem Leben schon mal neidisch gewesen bin. Und dann fing ich schon an. Ich war neidisch auf Menschen, die einen Studienplatz in Medizin in Deutschland bekommen haben. Und ich hatte richtig Aggression. Ich habe gedacht, boah, die sind das bestimmt nur geworden, weil sie eine gute Note haben oder Götter in Weiß sein wollten. Aber ich wollte doch Medizin studieren, um Menschen zu helfen. Und ich konnte den Studienplatz nicht bekommen. Also ich war neidisch auf diese Menschen. Auch selbst als ich habe dann 2 Jahre in Belgien auf Französisch studiert und durfte dann nach Deutschland zurückkommen. Und habe dort ja dann in Würzburg auch meinen Mann kennengelernt. Und ich weiß noch, das war ganz schwierig. Jetzt war ich natürlich auch schon älter als die anderen, die direkt von der Schule kamen. Also, und dann waren wir in einem Setting, wo jeder sagen sollte, warum er Medizin studiert. Och, und ich konnte die ganzen Gründe kaum aushalten, wenn sie dann sagt, naja, ich hatte halt 1,0, was soll man da anders mitmachen als Medizin studieren? Ich hätte sie schütteln können. Boah, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch kein Grund sein, Medizin zu studieren. Ja, meine Eltern haben gesagt, wenn du so ein gutes Abitur hast, musst du Mediziner werden. Ich wollte gar kein Mediziner werden. Boah, es waren so viele Gründe da, dass ich dachte, boah, und kaum einer sagte, ich studiere das, damit ich Menschen helfen kann. Das war echt eine schwere Zeit. Ich war aber auch sehr neidisch auf Männer. Ich habe gedacht, Männer haben es immer besser als Frauen. Warum Mein Mann zum Beispiel, ne, der konnte halt aufsteigen und ich musste die Kinder kriegen. Wäre das nicht gerechter gewesen, er ein Kind, ich ein Kind, er ein Kind, ich ein Kind, und dann hätten wir beide unseren Beruf machen können. Warum tickt bei mir die biologische Uhr? Warum muss ich sagen, zwischen 20 und 30 ist es am besten, Kinder zu kriegen? 30, 35 geht auch noch, aber dann geht meine Fruchtbarkeit rapide bergab. Und mit 40 das erste Kind kriegen zu wollen, ist sehr, sehr schwer. Und ich habe mal von einer Journalistin gehört, die hat gesagt, warum hat meine Mutter mir nicht gesagt, dass es für alles eine Zeit gibt? Es gibt eine Zeit, Karriere zu machen, es gibt eine Zeit, Kinder zu kriegen, es gibt eine Zeit, zu heiraten. Du kannst es nicht beliebig rumdrehen. Es geht nicht. Du musst auch deine Gegebenheiten achten. Und bei uns tickt nun mal die biologische Uhr, was ich sehr traurig fand, muss ich sagen. Ja, Thomas wünschte sich immer noch mehr Kinder. Ich musste sie austragen. Thomas konnte gleichzeitig Vater sein und berufstätig. Thomas, da habe ich darauf gewartet, dass er mir den Heiratsantrag machte. Ich hätte es doch auch machen können. Ne? Also es ist so eine Ungerechtigkeit. Also ich war sehr neidisch auf Männer, habe gedacht, die haben es besser im Leben als wir. Ich glaube, auf der ganzen Welt gesehen ist das auch so, dass Männer es besser haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben einen Mann hier, der hört sehr genau zu. Zwei? Ach ja, da hinten auch noch ein. Tut mir leid, habe ich jetzt nicht. Obwohl du doch genauso heißt wie mein Mann, Thomas. Ja, ich war auch auf andere Menschen neidisch. Also ich weiß noch, andere, die hatten immer so viel Spaß an meinen Babys. Ja, und ich hätte auch viel mehr Spaß haben können, wenn ich nicht oft so müde gewesen wäre, wenn ich nicht eine Brustentzündung gehabt hätte. Ach, ich dachte immer, warum freut ihr euch so an meinen Babys? Ich würde mich auch so gerne so daran freuen. Ja, andere konnten meine Kinder genießen, ich musste sie erziehen. Ich genieße das jetzt so, dass ich Enkelkinder habe, die ich nicht mehr unbedingt erziehen muss. Und ich habe ja jahrelang hinten im Babyraum gesessen, ne, und habe immer gedacht, hier vorne, da ist der Heilige Geist viel mehr als bei mir im Babyraum. Ne. Und dann redeten die Mamas da hinten auch, dann konnte ich die Predigt nicht richtig hören. Also das fiel mir auch sehr, sehr schwer. Es fiel mir auch schwer, mit mir umzugehen. Also ich bin ein Mensch, der keine Überraschungen mag. Und der oft überfordert ist, wenn er wegfährt. Ich sage immer, zu Hause kann ich 180% meiner Fähigkeiten einsetzen, wenn ich unterwegs bin, 60 bis 80. Ich habe so viel Mühe, diese ganzen Eindrücke, die ganzen Impulse, die ganzen Schwingungen unter Menschen einzuordnen, dass für mich Urlaub, Wegfahren anstrengend ist. Und ich denke, warum bin ich so anders wie andere Menschen? Warum kann ich Urlaub nicht einfach genießen? Ja, ich mache mir 1000 Gedanken. Heute Morgen sagte mein Mann auch zu mir, du denkst einfach zu viel, Ute. Was alles schiefgehen kann. Du denkst einfach zu viel. Ja, ich bin auch keine typische Frau. Also wenn du mir einen Tag frei gibst und sagst, hier, geh shoppen, dann sage ich, nee, muss das sein. Das ist viel zu anstrengend. Ich kann mich einfach auch nicht gut entscheiden zwischen den vielen Blusen und so, die da alle hängen. Ist alles eine totale Überforderung. Also für mich könnte es nur 2 Blusen geben, dann müsste ich mich zwischen 2 entscheiden. Ich freue mich so, wenn ich im Himmel nur weiße Kleider tragen muss. Entweder endlich nicht mehr anziehen müssen. Grau, toll. Und dann denke ich, boah, warum bin ich so anders wie andere? Warum tue ich mich mit den Lebensumbrüchen so schwer? Ich weiß noch, als ich Abitur hatte, habe ich geweint, habe gedacht, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich in eine andere Stadt. Und alle anderen, juhu, endlich geht's weg aus dem Elternhaus und das Leben beginnt. Und ich denke, wer weiß, was das Leben so alles zu bringen hat. Also ich habe mich oft anders gefühlt, ne? Geschweige denn von meinem Gewicht. Boah, wie viele Abmagerungskuren habe ich gemacht? Und ich bin immer neidisch, wenn Leute Schokolade essen können, Erdnüsse essen. Das ist bis heute echt für mich eine Herausforderung. Dass ich denke, und jetzt hatte ich auch noch einen Mann, der das auch so gut konnte. Der konnte essen ohne Ende und ich musste immer auf alles achten. Also ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, neidisch zu sein und du kannst eigentlich den ganzen Tag unglücklich werden, wenn du dem immer nachgibst, worauf du neidisch bist. Interessanterweise, ja, während des Studiums und so würde ich jetzt behaupten, ich habe immer mehr gelernt als mein Mann, um die gleichen Noten zu kriegen. Und von daher hat er so empfunden in unserer Ehe, dass er eigentlich nicht so sehr neidisch war. Das änderte sich dann, als wir beide aktive Christen wurden, die Bibel sehr ernst nahmen und ganz viel beteten und dann in unsere Dienste kamen. Und ganz besonders, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, dann wurde ich zu Radiosendungen eingeladen, dann wurde ich zu Fernsehsendungen eingeladen und mittlerweile habe ich 12 Bücher geschrieben. Und früher hieß es immer, ach, das ist die Frau vom Dr. Horn, ne? Und jetzt hieß es auf einmal, das ist der Mann von der Frau Dr. Horn. Also das gefiel meinem Mann überhaupt nicht. Also er wurde da doch zunehmend ungemütlich drüber und sagte, boah, Er hat es immer noch ganz gut hingekriegt, aber eines Abends, da kam ich zurück von einem Vortrag und ich darf das hier sagen, und dann saß er da mit so einem Gesicht und sagte, jetzt bist du schon zweimal die Woche weg gewesen auf einem Vortrag. Wohlgemerkt, ich war den ganzen Tag zu Hause, ich war nicht berufstätig, ich habe die Kinder versorgt. Sagte, ich mache da nicht mehr mit, du kannst wählen, entweder die Ehe oder deine Vorträge. Also ich habe von dem Tag, wo ich Christ wurde, habe ich gesagt, Jesus, ich will eine weise alte Frau werden. Ich will eine weise Frau werden. Bitte still ein Mächter vor meinem Mund. Und ich bin so dankbar, dass in dieser Situation ich nicht wie früher gesagt hätte, soll ich dir jetzt vorwerfen, ich habe meinen Beruf aufgegeben, dass wir so viele Kinder kriegen und so. Und dann hätten wir uns wieder gestritten. Irgendwann hätten wir gesagt, warum haben wir überhaupt geheiratet? Aber nein, in der Situation, ich war ganz ruhig. Ich habe gesagt, Thomas, da brauche ich nicht eine Sekunde überlegen, ich nehme die Ehe. Wenn du meinst, die Vorträge sind nicht von Gott und das ist nicht meine Berufung, dann musst du das mit unserem Gott ausmachen. Ich wähle die Ehe, ich brauche keinen einzigen Vortrag halten und schon gar nicht für mein Selbstwertgefühl. Ich brauche es nicht. Aber die Ehe möchte ich haben und die brauche ich. Und ich will nicht jetzt hier ohne meine Kinder und ohne dich leben. Ich nehme die Ehe. Und mein Mann war sowas von entwaffnet, könnt ihr euch das vorstellen? Er sagte, es tut mir leid, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich weiß ja, es ist vor Gott, aber ich kann es kaum aushalten. Ich kann es kaum aushalten. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass bei meinem Mann Stolz immer wieder so ihn angesprochen hat, mehr zu tun, als er vielleicht wollte und musste, und dass er dadurch irgendwann in einen Burnout gekommen ist. Er war dann in der Klinik und da gab es verschiedene Therapien. Und nach 3 Wochen habe ich zu ihm gesagt, Thomas, könntest du denn nicht nochmal an das Thema Neid gehen? Also dieses Vergleichen über unsere Ehe, das hat uns ja ständig irgendwo frustriert, und dieses Thema Neid, das müssen wir irgendwie mal unter die Füße kriegen. Und da hat er gesagt, Ute, du glaubst nicht, was heute Morgen geschehen ist. Ich war in der Maltherapie und ich habe einen Zettel gezogen und darauf steht, male Neid. Und jetzt zeige ich euch mal, was er gemalt hat. Also es ist jetzt nicht hochkünstlerisch, ne? Also, aber man kann es erkennen. Er wusste sofort, was er machen sollte. Er hat rechts, dann hat er lila gemalt, links gelb und hat dann praktisch mit der Hand aus dem Lila sich das Gelbe von mir nehmen wollen und das rüberziehen wollen in seins. Und was wurde? Es wurde alles braun und hässlich und schmutzig. Und sagt, da habe ich begriffen, was Neid macht. Neid will beim anderen etwas wegnehmen, will es in sich hineinziehen, aber er zerstört alles. Er zerstört die Beziehung, er zerstört beim anderen etwas und er zerstört aber auch bei sich ganz viel. Und er hat dann angefangen, Schritte zu gehen, dass er sagt, ich will nicht mehr neidisch sein, ich will mich freuen an deinen Gaben, an deiner Andersartigkeit, auch an deinem Erfolg, was wirklich nicht so einfach ist, sich am Erfolg des anderen zu freuen. Manchmal ist es leichter, Mitgefühl zu haben, wenn jemand anderem was Schlechtes passiert, aber sich am Erfolg des anderen zu freuen, das ist oft gar nicht so einfach. Wenn dir jemand erzählt, voller Freude, was er jetzt alles wieder erlebt hat, und du denkst, und ich? Ich hätte das auch gerne erlebt. Also das ist viel schwerer. Was sind denn menschliche Strategien gegen Neid? Dem anderen das, was er hat, oft schlecht reden. Ja? Naja, der Mensch ist erfolgreich, ne? Aber menschlich ist er doch eine Katastrophe. Oder, ja, du hast vielleicht immer die neuesten Medien, aber was du da auch eine Zeit reinsteckst. Oder, ja, wenn du sehr erfolgreich beim Spielen bist, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ne? So sind wir drauf. Ne? Wir versuchen das dann so hinzukriegen. Oder wir haben einen sehr großen Garten und es ist interessant. Die einen sagen dann, die neidisch eher sind, die sagen, ne, also deinen Garten möchte ich ja auch nicht haben, die viele Arbeit und so. Ne? Die viele Arbeit. So rede ich mir das dann schön, dass es doch besser ist, keinen großen Garten zu haben. Dann brauche ich auch nicht neidisch sein auf die Frau. Und als Christ trösten wir uns halt vielleicht, wenn ich eine arme Kirchenmaus bin, sage ich, naja, die Reichen haben es ja viel schwerer, in den Himmel zu kommen. Ist doch gut, dass ich arm bin. Oder im Mangel kann ich Gott viel besser erfahren, als wenn es mir immer gut geht. Also wir schaffen es irgendwie, uns dann damit auseinanderzusetzen. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Bibel zum Neid sagt. Das 10. Gebot, aber ich lese das erstmal so vor, wie es richtig steht. Du sollst nicht neidisch sein auf deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Jetzt denkst du ja, wir sind ja hier nicht bei Landfrauen, ja, also wir sind nicht Bauern hier, ich verstehe überhaupt nichts, ne? War ich noch nie neidisch auf einen Knecht, eine Magd, einen Rind, einen Esel. Und deswegen habe ich das mal umgeschrieben für uns Frauen. Du sollst nicht neidisch sein auf die Figur irgendeiner anderen Frau, da bin ich ja schon dick dabei. Auf das Aussehen, auf die Attraktivität, auf die Gaben, auf die Kreativität, auf die Ehe, auf die Kinder irgendeiner anderen Frau. Und ich glaube, wenn wir das so runterbrechen auf das, was uns so umgibt, kommen wir da schon näher ran. Vielleicht für die Männer noch, du sollst nicht neidisch sein auf die körperliche Größe, auf das Muskelpaket, den Charme, das Auto, das Gehalt, das Smartphone, die Stellung, das Bankkonto, die Ehe, die Kinder, irgendeines anderen Mannes. Da ist vielleicht für euch auch was dabei, oder? Mein Mann hat zumindest gesagt, mein Mann hat O-Beine. Ja? Er sagt vom Fußballspiel, haben ja viele O-Beine vom Fußballspiel. Und er hat immer gesagt, ich kriege wahrscheinlich nie eine Frau ab, weil die gucken alle auf meine O-Beine. Ne? Ich glaube, ich war schon 2 Jahre mit ihm zusammen, da habe ich das noch nicht gemerkt, dass er O-Beine hat. Weil mich interessierte sein Gesicht, sein Charakter, aber nicht seine Beine. Aber also bis heute fällt ihm das schwer. Auch dass, also wenn wir sitzen, ist er größer als ich. Wenn wir stehen, ist er, also wenn ich gar keine Schuhe anhabe, ist er größer als ich. Wenn ich aber Schuhe anhabe, deswegen darf ich immer keine hohen Schuhe anziehen, damit er größer ist als ich. Ja, körperliche Größe ist ganz schwierig. Jeder hat da was anderes, wo er denkt, das ist nicht so gut bei mir gelungen. Menschen, auf die wir neidisch sind, die meiden wir oft. Ne, die sortieren wir aus auf unserem Freundeskreis. Da wollen wir nicht mit zusammen sein. Und wir entdecken nicht, dass die Stärken des anderen doch als ein Geschenk an uns gedacht sind. Dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das ist auch in der Ehe gar nicht so einfach, wenn der eine immer besser dasteht als der andere. Auch wenn der andere dann natürlich auch dann wieder schlechter dasteht. Aber das führt oft zu Streit, wenn der eine besser ist als der andere. Jetzt wollen wir noch mal reingucken, was Neid an Auslösungen hat. Also die Ursache des Neides ist, wenn wir nicht mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Das steht ganz klar in der Bibel im Galaterbrief. Offenkundig sind die Werke des Fleisches Neid. Neid ist eine Frucht des Fleisches, wenn wir nicht mit Gott gehen, wenn wir nicht im Heiligen Geist erfüllt sind. Und die Folgen des Neides ist auch interessant. Im Jakobus 3,16 steht, wo Neid und Streit sind, da ist Unordnung. Jetzt ist das vielleicht ein Zimmer von einem Teenager, der sagen würde, naja, also das hat mit meinem Neid nichts zu tun, ich bin einfach nur faul oder so. Aber ich habe kein besseres Bild gefunden für Unordnung. Unordnung kommt in unser Leben, wenn wir neidisch sind. Oder, ja, was wird aus Neid? Aus Neid kann bis hin zu Tod werden, wenn wir an Kain und Abel denken. Der Abel, der hat Gott ein Feuer dargebracht, Gott hat es angenommen. Kain hat auch ein Opfer dargebracht und Gott hat es nicht angenommen. Es wird nicht genau in der Bibel geschrieben, warum das nicht so ist. Das mag für uns auch schwierig sein. Wir finden vielleicht auch, dass Gott ungerecht ist, aber Gott guckt ja ins Herz. Vielleicht hat er ihm nicht die besten Früchte gegeben. Vielleicht hat er gesagt, ja, ich muss ja jetzt ein Opfer geben, will ich aber gar nicht. Jedenfalls irgendwas scheint ja zwischen Gott und ihm nicht gestimmt zu sein. Ja, und dann wuchs in Kain Neid auf Abel, bis hin dazu, dass er Abel ermordet hat. Das kann passieren, wenn wir neidisch auf andere sind. Es gibt viel Neid in Gottes Reich, was ich gar nicht so gewusst habe. In Markus 15,10 steht, denn Pilatus erkannte, dass Jesus die hohen Priester aus Neid überantwortet worden war. Also die Menschen, die waren neidisch auf Jesus, auf seine Allmacht, darauf, dass er behauptete, er wäre der Sohn Gottes. Und deswegen haben sie ihn überantwortet. Oder heute Morgen habe ich gelesen in Apostelgeschichte 17,5, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid. Also ich kann mich wohl nur entscheiden, entweder glaube ich Gott und sage, ja, wenn du das für mich hast, was ich jetzt hier bekommen habe, dann ist das genug für mich. Und du machst aus meinem Leben was. Und ich bin bereit, diese Gaben, die du mir gegeben hast, anzuwenden. Und ich schiele jetzt nicht auf die Gaben, die der andere hat. Ich will die Ute werden, die du dir gedacht hast. Ja, und nicht immer gucken, dass Maria doch viel schönere Gaben hat, die man, mit denen man vielleicht besser glänzen könnte, sondern ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ich will mich nicht weigern zu glauben, sondern ich will glauben, dass du das Beste für mich hast. Und im Philipper 1,15 steht, etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Ist doch unglaublich, oder? Man kann hier vorne stehen und predigen aus Neid, um es einem anderen vielleicht zu zeigen, dass man doch besser ist oder so. Es ist unglaublich, selbst gute Dinge kann man aus Neid heraus tun. Kennt ihr den Unterschied von Neid und Eifersucht? Wer mag das mal versuchen nachzuspüren? Gibt es einen Unterschied oder ist das das Gleiche, ob ich neidisch oder eifersüchtig bin? Da ist schon die Hilfe drin in dem Bild, wenn das Bild schon da ist. Also ich versuche es mal zu erklären. Wir sehen hier einen Single und ein Paar, ein Ehepaar, sage ich mal. Der Single ist neidisch auf den Mann, weil er eine Frau hat. Der Neidische hat nicht und möchte haben. Der Ehemann könnte eifersüchtig sein, wenn seine Frau mit dem Single flirtet, weil der Eifersüchtige hat und hat Angst zu verlieren. Es ist eigentlich was ganz, ganz anderes. Aber wir in unserer Gesellschaft, wir vermischen das oft. Ja? Also der Neidische hat nicht und möchte haben. Der Eifersüchtige hat und hat Angst zu verlieren. Deswegen kann Gott neidisch sein? Nein, weil ihm alles gehört. Kann er eifersüchtig sein? Ja, weil er Angst hat zu verlieren. Er hat Angst, uns Menschen zu verlieren an andere Götter. Und das steht im 2. Mose 20,5. Ich bin ein Eifernder, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, er hat Angst, uns zu verlieren an andere Götter, an die Welt. Aber er ist kein neidischer Gott. Mich hat das total glücklich gemacht, das so in der Bibel zu finden. Wie ist denn die Lösung? Wie bin ich rausgekommen aus dem Neidisch? Wobei natürlich letztendlich kann man nie ganz rauskommen. Es holt einen immer wieder irgendwie ein. Aber man kann schnell wieder zurückkommen, weil man sagt, ich hab mich entschieden. Ich will nicht neidisch sein. Das ist meine Grundentscheidung, die ich hier im Kopf getroffen habe. Und ich glaube, die müssen wir treffen im Kopf. Denn das, was wir denken, das wird Auswirkungen haben auf unser Handeln. Und wenn wir keine klaren Entscheidungen treffen, dann werden wir immer wieder verwirrt werden. Und ich glaube, das einzig Wirkbare ist Dankbarkeit. Das einzig Wirksame dagegen, gegen Neid, ist Dankbarkeit. Und im 1. Thessaloniker 5,18 steht, seid dankbar in allen Dingen. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Ihr lest einen Vers, ihr glaubt, Gottes Wort ist wahr, aber euer Verstand wehrt sich komplett und ist sogar beleidigt und sagt, das kann man doch keinem zumuten. Seid dankbar in allen Dingen. Wer kann das denn? Mitten in der Krebserkrankung, wenn mein Kind stirbt. Ich kann doch nicht dankbar sein in allen Dingen. Das geht schon mal gar nicht. Und ich mache es dann so, dass ich diesen Bibelvers, der mich jetzt so anguckt, sage ich, okay Gott, es wehrt sich alles in mir, ich bin rebellisch. Aber ich glaube, dein Wort ist wahr und ich gebe dir jetzt die nächsten 4, 8 Wochen Gelegenheit, mir das zu zeigen, mir das zu beweisen, dass das stimmt. Ich werde es jetzt tun, ich werde es anwenden und ich bitte dich, dass du mir das zeigst. So habe ich das mit diesem Bibelvers gebetet. Und die erste Frage an dich ist natürlich, willst du das? Möchtest du das auch? Ein Leben voller Dankbarkeit. Und wer auf meiner Homepage schon mal war, der weiß, dass das mein Lebensmotto geworden ist. Ich will dankbar sein in jeder Situation. Das ist mein erklärtes Ziel. Also habe ich Gott gesagt, bitte lehre mich Dankbarkeit und hilf mir, dass ich es verstehe. Und dann, 2 Wochen später, ging unser Pastor auf die Kanzel und hat gesagt, ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ein Prediger im letzten Jahrhundert wird in einer Herberge bestohlen und er schreibt in sein Tagebuch Folgendes. Erstens, danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hat. Zweitens, danke, dass sie mir nicht alles weggenommen haben. Drittens, danke, dass man mir nur die Wertgegenstände genommen hat und nicht mein Leben. Viertens, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich saß da wie vom Blitz getroffen, mir lief eine Träne runter und ich denke, Gott, so eine Frau möchte ich auch werden. In dieser Situation, wo ich bestohlen werde, trotzdem zu danken. Es hat mich total in meinem Herzen getroffen, diese Geschichte. Und ich habe gesagt, das werde ich jetzt ausprobieren. Egal, was als nächstes Unglück auf mich zukommt, ich werde es anwenden. 2 Wochen später, wir kommen von einem Kurzurlaub zurück. Und ich hatte vorher, ich bin eine sehr organisierte Frau, ich habe meinen Gefrierschrank voll gemacht, sodass, wenn wir nach Hause kamen, ich direkt alles rausholen konnte. Also ich sagte zu meinem Mann, ich gehe schon mal Brot rausholen und ein Gericht für uns. Ging in den Keller und schon auf dem Weg runter merkte ich, irgendwas stinkt hier. Und ich näherte mich dem Gefrierschrank und merkte, die Tür ist so ein bisschen auf. Und unten eine große Lache, alles war abgetaut. Sofort dachte ich, oh Mann, danken. Wie war das? Danke, dass es das erste Mal war, dass es mir passiert. Oh, ich sage, Bingo Gott, du hast recht. Ja, ist noch nie passiert. Jesus, ich danke dir, dass das zum ersten Mal ist, dass der Gefrierschrank abgetaut ist. Danke, dass mir nicht alles weggenommen wurde. Oh, sage ich, das stimmt auch. Ich habe 2 Gefrierschränke. Ist aber nur einer abgetaut. Gut, Jesus, ich danke dir, dass nur ein Gefrierschrank abgetaut ist und nicht beide. Das nächste, danke, dass sie mir nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich gedacht. Gut, ich hatte Hühnchen eingefroren, vielleicht hatten die ja Salmonellen. Oder wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich vielleicht nur den Tür zugemacht und hätte das wieder einfrieren lassen. Da habe ich gesagt, gut, also ich sage jetzt mal danke, dass nur die Lebensmittel weggeworfen werden müssen und ich nicht durch verdorbene Lebensmittel zu Schaden komme. So, jetzt muss ich diesen Becher mal ausprobieren. Ach so. Gut. Das vierte war, dass ich den Dieben vergeben kann. Da habe ich gedacht, naja gut, also mein Mann, meine Kinder oder vielleicht sogar ich haben ja den Gefrierschrank offen gelassen, weil der geht nicht von alleine auf. Mein Mann sagt immer, du bist an allem selber schuld. Ja, ne, wenn irgendwas am Computer nicht passiert, irgendwas ist komplett weg, dann sagt er, du hast auf irgendeine Taste gedrückt. Nein, habe ich nicht. Doch. Du hast das bestimmt selber gemacht, Ute. Ja, niemand anders drückt jetzt irgendwo was, einen Knopf, dass es weg ist. Dann habe ich gesagt, gut, Jesus, ich vergebe jetzt, ich danke, dass ich vergeben kann, dass ich das gelernt habe und ich vergebe mir, den Kindern oder meinem Mann, wer die Tür offen gelassen hat. Gleich machte ich mich an die Arbeit, die vielen Gerichte, Kuchen wegzuwerfen und sagte noch, danke, dass wir es uns leisten können, dass wir jetzt nicht nur Wasser und Brot essen und trinken müssen, sondern dass wir neue Lebensmittel kaufen können. Meine Kinder kamen runter und sagten, oh, was stinkt das denn hier? Und wieso bist du so fröhlich, Mama? Sonst schimpfst du doch über solche Dinge. Ja, ich sage, lerne gerade danken. Hä? Danken? Ja, ich sage, ich erzähle euch später die Geschichte dazu. Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Und ehrlich gesagt, ich mache das jetzt immer. Ich erzähle euch noch gerne eine zweite Geschichte. Und zwar fahre ich unsere Tochter zum Flughafen. Sie wollte nach England fliegen. Und wir sind also jetzt noch 7 Minuten entfernt vom Flughafen. Auf einmal merke ich, oh, das Auto, das wackelt so. Ich versuche es noch an den Rand zu kriegen. Reifen platt. Und ich sage, Christine, wir danken jetzt als erstes. Nee, Mama, das kannst du nicht von mir verlangen. Doch, sage ich das mal. Jesus, ich danke dir jetzt für den Platten und ich bin gespannt, wie du diese Situation jetzt löst. Ja, wir stiegen aus, meine Tochter schon am Weinen. Und dann hielt hinter uns ein Auto und sagte, haben Sie gar nichts gemerkt? Ich sage, was soll ich gemerkt haben? Ja, ich habe schon gleich gedacht, irgendwas stinkt mit Ihrem Auto nicht. Das war vorher schon am Wackeln. Und ich dachte, nein, nicht auch noch mein Mann hinten im Auto. Dass der hätte das auch gesagt. Ute, hast du denn vorher nichts gemerkt? Nein, ich hatte nichts gemerkt. Also ich stand jetzt da, der Mann hat zum Glück nicht weitergeredet, sondern hat nur gesagt, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich sage, unsere Tochter, die müsste dringend zum Flughafen. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Der Flieger, der geht bald. Ach, sagt er, das ist kein Problem. Wenn Sie Ihre Tochter mir anvertrauen würden, hier ist auch noch meine Frau dabei, ich muss sowieso zum Flughafen, kann ich gerne machen, kann ich sie mitnehmen. Ich habe meine Tochter angeguckt, ich sage, würdest du es machen, würdest du mitfahren? Habe ich ja wohl keine andere Chance. Ja, ich sage, sonst müsste man ein Taxi nehmen oder ich weiß es auch nicht, was wir jetzt im Moment machen sollen. Aber guck mal, wenn der Mann jetzt bereit wäre, ja. Also sie ist mitgefahren, ist auch pünktlich zum Flieger gekommen, hat alles gut geklappt. Es war so ein schönes Wetter wie heute. Ich hatte ausnahmsweise mein weißes Kleid an und dachte, Jesus, hast du jetzt auch noch eine Lösung dafür mit dem Reifen, der gewechselt werden muss? Oder soll ich das jetzt selber machen? Ich habe es ja gelernt, aber oft kriege ich dann auch die Mutter nicht auf und so. Naja, da kommt mein Blick gegenüber, stehen 2 Italiener vor ihrer Pizzeria.
oh, ich denke, demütige ich mich jetzt und gehe rüber und bitte um Hilfe. Das fiel mir ja ganz schwer. Nee, ich denke, ja, ich mache das. Also ich bin rübergegangen, ich sage, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, ich sage, haben Sie gesehen, ich habe einen Platten. Ja, wir sind schon ganz gespannt, wie Sie das mit Ihrem weißen Kleid jetzt machen wollen. Wir haben nämlich nichts zu tun und wir wollten mal gucken, was Sie jetzt machen. Ja, ich sage, hätten Sie eine andere Lösung, könnten Sie mir vielleicht helfen? Ja, das wäre uns ja eine Ehre. Haben Sie denn alles dabei? Ich sage, ich habe ein neues Rad, ich habe einen Wagen, ich habe alles dabei. Ja gut, dann kommen wir. Also die haben ganz schnell den Reifen gewechselt. Da habe ich gesagt, darf ich Ihnen dafür was geben? Oder noch eine Pizza kaufen? Nee, sagen, das ist doch eine Ehre, einer Dame zu helfen. Ja, ich sage, dann bedanke ich mich herzlich. Ich habe mich rumgedreht, bin nach Hause gefahren. Früher, wenn ich nach Hause gekommen wäre, war ich die reinste Bildzeitung. Thomas, stell dir vor, was mir wieder passiert ist. Ne? Da hatte ich noch einen Platten, kurz bevor ich die Christine zum Flughafen hätte fahren. Jetzt wusste ich nicht, soll ich erst den ADAC rufen, soll ich mit dem Taxi mit ihr hinfahren und so weiter. Thomas, danken ist die Lösung. Wie, sagt er? Ja, ich sage, hör mal, ich habe dafür gedankt. Dann hatte ich einen Mann, der die Christine zum Flughafen brachte. Ich hatte zwei Männer, die mir den Reifen gewechselt haben. Jetzt bin ich schon zurück, mein Kleid ist sauber. Danken ist die Lösung, Thomas. Also ich kann euch nur sagen, probiert es aus. Es ist unglaublich. Und als ich vor 10 Jahren den großen epileptischen Anfall hatte, in die Klinik gefahren wurde und dann wurde ein Gehirntumor festgestellt, ich habe gedankt. Es war so meine DNA geworden. Ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass es einem Sonntag passiert ist. Ich danke dir, dass mein Mann dabei war. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo Ärzte geben. Ich danke dir, dass man mir helfen kann. Ich habe einfach nur gedankt, das war in mir. Und ich bin operiert worden an einem großen Gehirntumor, obwohl ich noch keinen klaren Verstand habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe diesem Arzt gedankt, dass er mich operiert hat. Habe dann 2 Stunden später bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich muss als Erstes dem Chefarzt sagen. Sagen, haben Sie schon gemacht? Ich sage, kann ich doch gar nicht gemacht haben. Ich war doch gar nicht beim Verstand. Also es ist schon so in meiner DNA drin und ich kann euch nur Mut machen. Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität und hilft gegen Neid. Soweit der erste Teil.